Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene. Heute rede ich mit Melanie Reichert, Head of Webshop Usability Analytics und CRM bei Lautsprecher Teufel. Hallo Melanie.
Hallo Thorsten.
Ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir zu diskutieren hier. Du hast eine ganze Menge angeleiert und gemacht, bist seit 15 Jahren schon bei Teufel, hast das E-Mail-Marketing dort von Pike auf aufgebaut, hast dich darum gekümmert, dass datengetriebene E-Commerce-Projekte angetriggert und angeschoben werden. Du wurdest dafür auch belohnt, 2018 mit dem E-Mail Award, und ihr habt für die herausragende Marken- und UX-Gestaltung bei Teufel den Red Dot Design Award bekommen. Was ist es für eine Ehre, jetzt mit dir zu reden?
Also ich finde es eine Ehre, mit dir zu reden. Noch vor ein paar Jahren warst du Dozent für mich, und jetzt sprechen wir hier locker flockig zusammen. Ja, es ist schon mit deinem Intro interessant zu sehen, was in den letzten 15 Jahren passiert ist.
Also es ist extrem viel passiert, genau. Und was ist aus deiner Beobachtung, weil wir gerade auch so über Prozesse und im Unternehmen gesprochen haben, was ist aus deiner Beobachtung passiert, was ist die wichtigsten Dinge bei Teufel, die heute anders sind als vor, sagen wir mal, vor 5 Jahren? Also im Marketing jetzt.
Im Marketing, ja, als ich vor 15 Jahren angefangen habe.
Vor 15 Jahren war alles ganz, ganz anders.
Da war alles ganz anders. Also was halt bei Teufel wichtig ist zu erwähnen, ist, dass wir ein Direct-to-Consumer-Unternehmen sind. Das heißt, wir verkaufen ja direkt an unsere Kunden ohne Zwischenhändler. Und wir haben uns relativ zeitig dazu entschieden, auch das Marketing in-house zu holen. Wir sind also dann in den letzten Jahren sehr stark gewachsen, um alle Online-Marketing-Kanäle in-house betreuen zu können. Und gerade auch in den letzten Jahren mit dem Ausbau des internationalen Geschäfts sind wir weiter gewachsen, auch wegen den vielen Channel-Managern. Und auch in den einzelnen Kanälen sind wir weiter gewachsen. Auch mein Team im E-Mail-Marketing ist weiter gewachsen, auch wenn wir vielleicht noch recht klein sind. Aber diese Entwicklung haben wir auf jeden Fall gemacht in den letzten Jahren.
Du sagst 100, also meine Frage, 100% Direct-to-Consumer, also verzichtet ihr auf Kanäle wie Amazon? Nee.
Das machen wir nicht. Unser größter Sales-Channel ist unser eigener Webshop. Zudem haben wir 5 eigene Brandstores in Deutschland, einen in Österreich und Shop-in-Shop-Lösungen. Wir sind auch auf Marktplätzen wie Amazon, Mediamarkt vertreten, aber letztendlich steuern wir dort auch die Produkte, die verkauft werden, die Preise stellen wir dort auch ein. Wir übernehmen das Fulfillment, also haben dort auch die Kontrolle.
Dann sind wir beim ganz wichtigen Thema Marktplätze, Retail Media. Also du hast gesagt, Amazon sind für euch wichtig, ganz klar, Mediamarkt Saturn natürlich, keine Frage. Gibt es weitere Marktplätze, die ihr auch nutzt?
Otto, eBay nutzen wir noch, aber Amazon ist da schon der größte.
Was bringen euch also diese Marktplätze, außer dass ihr dort natürlich Produkte verkauft, gar keine Frage. Aber Retail Media bedeutet ja auch, dass ihr dort eben auch Anzeigenbudgets ausgibt und ein bisschen was tut, um eben dort auch die Audience abzuholen. Und wie seid ihr damit zufrieden mit den Mediamöglichkeiten dieser Marktplätze?
Oh, da kann ich gar nicht so viel sagen, weil das gar nicht so richtig in meinen Bereich fällt. Ich kann aber auf jeden Fall sagen, dass wir zunehmend dort auch Ads schalten, um eben halt auch die Sichtbarkeit der Produkte auf Amazon zu erhöhen. Auch wenn der Webshop für uns der größte Sales-Channel ist, ist es jedoch so, dass man gewisse Kunden einfach auch nicht über die Brandstores erreicht. Die erreicht man eben halt auch nur auf Amazon. Und um dem eben auch gerecht zu werden, um die Audiences auch erweitern zu können, muss man eben halt auch präsent sein auf Plattformen wie Amazon, und dann braucht es natürlich auch die Sichtbarkeit.
Jetzt sind wir gerade für Sichtbarkeit und es gibt eben dieses komische Internet, aber zu meiner Zeit gab es das noch nicht. Es gibt also auch heute noch stationären Handel. So, und jetzt habt ihr eure eigenen Läden und da gibt's die eine Möglichkeit, dass ich ein teures Verkäufergespräch habe. Ich weiß nicht, wie lukrativ diese Gespräche sind, aber es sind ja meistens Beratungsgespräche, wo man sagt, man kann das auch digitalisieren, das Beratungsgespräch. Ich vermute mal, auch im Laden werdet ihr mich digital abholen und irgendwie auch versuchen, in eine digitale Kommunikation zu lotsen.
In der Tat sind dort wirklich das Wichtigste die Gespräche mit den Verkaufsberatern. Und die sind auch wichtig, weil sie die Kunden in zweierlei Dinge reden. Natürlich auch, um vielleicht ein Cross-Selling zu machen. Aber oftmals kommen auch viele Kunden mit einer gewissen Vorstellung in den Laden, mit einer bestimmten Produktpräferenz. Und aus den Gesprächen heraus stellt man dann fest, das wäre eigentlich gar nicht das richtige Produkt für den Zweck, den der Nutzer eigentlich für sich gedacht hat, und kann dann eigentlich verhindern, dass er ein Produkt kauft, was eben nicht seinen Erwartungen entsprochen hätte, und kauft dann damit das richtige Produkt. Und damit würden wir auf jeden Fall eine Retoure verhindern.
Genau. Dann gehen wir jetzt mal in den Online-Shop rein und stellen uns dieses Gespräch vor. Also ich bin irgendwie auf den KI-Chatbot gestoßen, weil ich schon eine Reihe von Fragen hatte, bevor ich mir von euch ein Produkt gekauft habe. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich es bei euch gekauft habe und nicht bei jemand anders. Kann ich dir jetzt gar nicht mal sagen, ob das einfach eure Brand war, also dass ihr eine unheimliche Brand-Awareness bei mir im Hinterkopf habt, Qualitäts-Awareness auf jeden Fall. Aus irgendeinem Grund habe ich euch auf jeden Fall präferiert, weil es gibt ja immer auch verschiedene Anbieter. Aber da hatte ich sicher einige Fragen und dann würde ich an so einen Chatbot gehen. Welche Erfahrungen habt ihr mit diesen Online-Beratungsgesprächen? Oder habt ihr ein Callcenter erstmal und wie teilt sich das auf?
Wir haben ein Callcenter und haben auch vor kurzem einen Chatbot integriert. Ich würde auch sagen, er ist noch in der Testphase. Hauptsächlich geht es da auch im ersten Schritt darum, Anfragen wie, wo ist mein Produkt? Gibt es das Produkt auch in einer anderen Farbe? Im Grunde genommen zu lösen, damit eben keine Mails oder auch keine Telefonate im Kundenservice auftauchen.
Okay, nee, meine Frage war schon eher so eine Beratungsfrage und endete natürlich mit der Frage, welches Gerät ist denn jetzt ganz genau am meisten geeignet? Also ich frage, ich habe bestimmte Anforderungen und erwarte dann ein Gerät. Ich glaube, der Anlass war eigentlich, dass ich irgendwie so eine Uraltanlage hatte und da mein Handy nicht mit denen wollte, weil die noch gar nicht digitalisiert waren. Es war alles noch analog. Und dank euch habe ich jetzt die Möglichkeit, eben über mein Handy die Musik auf meine Anlage zu bekommen und sie dort eben zu hören, was ich mit großer Begeisterung auch tue. Und da gibt es sicher verschiedene Angebote und da bin ich hoffnungslos überfordert und brauche mehr Beratung als nur irgendwie, ob die Farbe verfügbar ist.
Definitiv. Also da braucht es auf jeden Fall auch in der Zukunft einen Kundenberater. Aber da stecken wir eben auch noch in den Anfängen, um erstmal das Volumen im Kundenservice etwas zu verringern, um eben dann auch für Verkaufsgespräche, die dann wirklich ja auch länger dauern, ich sage es jetzt mal, Platz zu schaffen, dass eben halt erstmal die einfachen Anfragen der Chatbot beantwortet.
Ja, genau. Und das ist auch sinnvoll, dass man quasi die einfachen Sachen von den Menschen wegnimmt und die komplexeren bei den Menschen lässt. Ich habe es aber dann irgendwie geschafft, allein mit den Informationen, die in eurem Online-Shop waren, zu arbeiten. Was bietet ihr mir an Beratungsfunktionen? Wie gesagt, das ist schon eine Weile her, ich kann mich nicht dran erinnern. Was bietet ihr mir denn, wenn ich da reinkomme und sage, ich will so eine Anlage haben und welche Fragen stellt ihr oder wie geht das? Wie läuft sowas?
Im Chatbot?
Im Online-Shop. Also ich gehe www.teufel.de und sage, ich brauche eine Anlage.
Ja, dann klickst du dich quasi durch die verschiedenen Kategorien. Also wir haben aktuell keinen Kundenberater oder Chatbot-Berater. Wir sind aktuell dabei, Produktvergleich zu integrieren.
Ja. Um, aber das auch probiert.
Um eben da die, ja, um einfach den Vergleich der Produkte zu vereinfachen. Aber auch das ist noch in Umsetzung. Aktuell würde der Kunde sich wirklich durch die verschiedenen Produktkategorien durchklicken und dann ja auf die einzelnen Produktseiten gehen und dort gucken.
Zumindest war es nicht so frustrierend, dass ich jetzt mich dran erinnern würde. Also es scheint wohl einigermaßen geklappt zu haben. Aber ihr habt gesagt, dass ihr die Usability eures Webshops, zumindest habe ich das irgendwo gelesen, kontinuierlich verbessert und damit auch die Conversion-Rate erhöht. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass ich dann wirklich auch bei euch kaufe und nicht frustriert irgendwo anders hingehe.
Genau, das ist, sollte das erklärte Ziel eines Webshops sein, dass man das nach kontinuierlich verbessert. Wir haben vor etwa 2 Jahren ein Personalisierungstool gelauncht, haben da natürlich auch mit Features begonnen wie Produkt Recommendations, wo wir eben halt auch schon den Uplift sehen, dass wir sagen, okay, wir können die Nutzer besser durch das Produktportfolio guiden. Er findet Produkte schneller, er kriegt Empfehlungen angezeigt. Auch diese kleinen Schritte oder vermeintlich kleinen Schritte helfen den Kunden im Entscheidungsprozess zu unterstützen.
Gehen wir zur nächsten Frage. Ihr nutzt AB-Testing. Ihr habt mit Kameloon AB-Testing immer noch bei denen. Seid ihr zufrieden mit denen? Super. Und da seid ihr fit drin. Also ihr sucht euch immer die besten Dienstleister aus, weil die sind wirklich gut. Sucht euch die besten Dienstleister aus, mit denen arbeitet ihr zusammen. Ihr nutzt Best of Breed. Also irgendjemand scheint da auch ein bisschen Mühe rein zu investieren und mit denen macht ihr dann irgendwas. Was war da rausgekommen bei dem AB-Testing? Gibt es irgendwelche spektakulären Dinge, an die du dich dran erinnern kannst?
Oh, muss ich gar nicht schon graben.
Ich will dich jetzt auch gar nicht mit irgendwelchen Fragen nerven, weil ich habe mir aufgeschrieben, dass du für den Online-Shop verantwortlich bist. Vielleicht muss ich auch ein bisschen, also Head of Webshop Usability bist du.
Genau.
Also, okay. Genau. Deswegen habe ich mir diese Fragen gerade aufgeschrieben. Entschuldigung, will ich dich nicht in Verlegenheit bringen. Ich bin da, wir können auch zu Analytics kommen. Das ist auch kein Problem.
Genau, also es bin so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen. Wir machen natürlich kontinuierliche Tests und es sind immer kleinere Tests, die auch stattfinden. Vor kurzem haben wir die Preisdarstellung getestet auf unserer Produktdetailseite. Aktuell haben wir einen Test laufen, ob wir zum Beispiel auch das Geburtsdatum erheben können im Checkout für Daten, ob es den Checkout cool. Gut. Zum Beispiel, ob es den Checkout zum Beispiel stört, also ob quasi die Abbruchraten höher werden im Checkout, wenn wir noch nach dem Geburtsdatum fragen. Das sind Tests, die aktuell laufen.
Lass uns bei dem Prozess mal bringen, weil es ist hochinteressanter. Also erstmal musst du sehen, dass ich kaufe. So. Und sonst gar nichts. Aber nach dem Kauf, ja. Also wenn ich jetzt wirklich abgeschlossen habe und ich sage, okay, das war's, dann gibt's ja 2 Situationen. Einerseits, okay, das war's, ich habe jetzt noch was anderes zu tun, was weiß ich, mein Teewasser kocht oder so. Oder ich habe noch ein bisschen Muße und fand das alles so ultra cool bei euch, dass ich gerne noch an einer kurzen Befragung teilnehme oder sowas. Was habt ihr für Erfahrungen nach dem Kauf?
Also du hast ein interessantes Thema Befragung angesprochen. Das ist auch ein Thema, was bei uns aktuell auch auf der Roadmap ist, im Nachgang nach Feedback zu fragen, direkt nach dem Kauf. Weil wir auch
im Web noch, also nicht irgendwie diese bescheuerten E-Mails, sondern im Web direkt danach fragen. Hast du noch einen Moment Zeit?
Genau. Weil wir eben halt auch merken, dass wir bei vielen Fragestellungen, auch rund um AB-Tests, oftmals nicht durch die quantitativen Daten Antworten bekommen. Und so versuchen wir jetzt durch Integration von User-Feedback direkt auf der Bestellbestätigungsseite eben halt wirklich kurze Antworten zu bekommen, zu Fragen wie, was hätte dich vielleicht heute daran gehindert, die Bestellung nicht abzuschließen, um eben vielleicht auch Probleme im Checkout zu bekommen.
Ja, genau.
Wir haben zum Beispiel in den Niederlanden festgestellt, wir hatten dort wie im deutschen Shop die Expresszahlarten Amazon und PayPal integriert im Card. Und Amazon Amazon Express und auch PayPal Express sind aber nicht die gängigen Zahlarten in den Niederlanden. Und das hat zu Verwirrung geführt, weil es den Eindruck vermittelt hat, dass das die einzigen Zahlarten sind. Und in einem AB-Test konnten wir eben halt feststellen, dass wenn wir die Express-Zahlarten wegnehmen im niederländischen Shop, dass dann mehr in den Checkout reingehen. Und dort finden Sie ja zum Beispiel auch Zahlarten, die für Niederlande typisch sind, wie zum Beispiel iDeal, und konnten so auch die Abschlussrate im Checkout erhöhen.
Ihr habt ja eine riesen Herausforderung mit 26 Ländern, wenn ich das richtig gezählt habe, die ihr bedient. Das ist ein Wahnsinn, ja. Ihr habt umgestellt, die als Shop-Plattform habt ihr jetzt Spryker. Was waren die wichtigsten Veränderungen oder worüber warst du am meisten begeistert, nachdem ihr auf Spryker umgestellt habt? Ich frage jetzt nicht, worüber du dich geärgert hast, weil jede Umstellung ist auch mit viel Ärger verbunden. Aber was waren Sachen, wo du gesagt hast, hey, geil, gut, dass wir das gemacht haben?
Also ich kann nur so viel sagen, dass wir auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt, wo wir auf Spryker umgestellt hatten, eine Größe hatten, die es einfach auch gezwungen, also ich sag's jetzt mal auch einfach, es notwendig gemacht hat, umzustellen, um auch das Volumen handeln zu können an Orders. Wir hatten, die Kollegen sprechen gerne, wir hatten einen Monolith mittlerweile, also es wurde halt an das alte Shop-System so viel ran programmiert, dass das gar nicht mehr, ich sag's jetzt mal, dem Ursprung dieser Shop-Software entsprach. Und es birgte dann eben halt auch die Gefahr, wenn was kaputt ist, dass man es gar nicht mehr nachverfolgen kann. Mhm. Ich glaube, das war einfach auch der entscheidende Punkt, zu sagen, wir müssen auch auf eine neue Shop-Software umstellen.
Okay. Jetzt habt ihr, ich switch schon mal zum nächsten Thema, damit wir auch noch ein bisschen Zeit haben für unser Lieblingsthema E-Mail-Marketing, weil da können wir wahrscheinlich stundenlang drüber quatschen. Web-Analyse, Analytics, ist ja auch eins deiner Themen. Und ihr habt, ich weiß nicht, ob ihr es immer noch habt, AdClear als Attributionslösung im Einsatz. Ist das immer noch so?
Nein, also wir haben mittlerweile für die Messung der Online-Marketing-Kanäle Exacttech im Einsatz. Mhm. Hatten 2017 umgestellt auf Exacttech.
Oh, Entschuldigung, da habe ich
was. Kein Problem. Mhm. Und genau, für die Web-Analyse nutzen wir Map und Content Square. Genau.
Ja, genau. Wie sieht es aus? Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, weil die Attribution wird ja immer schwieriger, ja? Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht über Marketing Mix Modeling?
Machen wir uns ständig Gedanken. Erst gestern habe ich wieder mit Exacttech dazu gesprochen. Ja, definitiv. Ist auf jeden Fall ein Thema, was immer wieder hochpoppt. Ja, wird zunehmend wichtiger. Die Budgets wachsen nicht exorbitant, also man muss gut wissen, wo man die Budgets einsetzt. Definitiv ist ein Thema.
Okay, jetzt KPI bei euch, Umsatz, Umsatz, Umsatz natürlich, aber ihr habt auch als KPI, wenn ich das richtig sehe, die Kundenbindungsrate. Das ist für euch auch eine wichtige Zielgröße. Habe ich das richtig verstanden?
Teils, teils, weil es ist natürlich so, wir haben das Produkt an sich, ist ja schon so geartet, dass man nicht extrem viele Nachkäufe haben wird. Also erstens, wer sich eine Soundbar kauft oder ein Heimkinosystem, wird das für viele Jahre haben. Dann kann man natürlich noch die anderen Räumlichkeiten mit unseren Lautsprechern ausstatten. Da bieten wir ja mittlerweile auch ein sehr breites Portfolio mit Bluetooth-Speakern oder auch für unterwegs die Kopfhörer an. Aber irgendwann ist da natürlich auch erschöpft. Das heißt, wir bedienen immer beide Bereiche, sowohl Neukunden als auch Bestandskunden.
Habt ihr irgendwie, weil das war ja eigentlich meine Frage, also die Kundenbindungsrate in irgendeiner Weise als Größe mit drin? Also dass ihr quasi, es muss ja auch nicht Kundenbindung sein, sondern es kann ja auch eine Interessentenbindung sein. Ja, gerade wenn eben die Kaufzyklen sehr, sehr lange sind, dann kann es für ein langfristiges Unternehmen, und du bist ja nun auch schon seit 15 Jahren dabei, also das ist auch langfristig alles. Und das ist ja der Erfolg von erfolgreichen Unternehmen, dass sie eben auch nicht nur aufs nächste Quartal schauen. Und da kann es sinnvoll sein, den Kontakt auch langfristig zu halten. Macht ihr da irgendwas? Messt ihr da irgendwas?
Also definitiv, das ist wichtig. Genaue Zahlen, wie hoch die Verteilung Neukunden und Bestandskunden sind, weiß ich nicht, weil da gibt es wirklich auch dafür eine eigene Abteilung. Aus dem E-Mail-Marketing gesprochen, haben wir auf jeden Fall Kampagnen, die auch nach dem Kauf weiterhin Kontakt mit dem Kunden halten. Und dazu gehört jetzt nicht nur ein Geburtstags-Mailing, sondern auch After-Sales-Strecken.
Dann sind wir jetzt endlich bei unserem Lieblingsthema, nämlich dem Thema E-Mail-Marketing. Aus welchen Gründen auch immer bin ich nicht im E-Mail-Kontakt mit euch. Das heißt, also irgendwie hat es dann geklappt mit der Lieferung und so weiter. Und ihr habt ja die Möglichkeit, UWG-Mails an mich zu schicken. Also wenn ich eben irgendwie an dem Newsletter oder was auch immer kein Interesse hatte oder ihr kein Argument habt, mit dem ihr mich locken konntet, um zu sagen, ja, du darfst noch weitermachen, dann habt ihr zumindest die UWG-Mails, die ihr mir schicken könnt. Und was macht ihr in dem Bereich? Also ich habe eine einfache Anlage da für meine Anlage gekauft bei euch. Was macht ihr in dem Bereich?
Dann hast du vielleicht nicht das Produkt gekauft, wofür wir die UWG-Mails aufgesetzt haben. Hier muss man wirklich auch sagen, hier gucken wir pro Produkt, was wäre quasi ein guter Match. Denn man könnte jetzt mutmaßen, okay, ihr verkauft ja nur Lautsprecher, also kann ich ja einem Kunden, der eine Soundbar gekauft hat, auch einen Kopfhörer anbieten. Das ist nicht der Fall. Das machen wir nicht bei den UWG-Mailings. Aber beispielsweise, wenn man jetzt einen Bluetooth-Speaker gekauft hat, zu dem es auch noch eine schöne Tasche gibt oder ein Protektor, um ihn vor Regen zu schützen, dann bekommt man auf jeden Fall als User diese Mails, um dann im Nachgang vielleicht auch noch die Tasche oder den Protektor zu kaufen. Oder auch
gibt es juristische Probleme, dass euer Datenschutzbeauftragter das nicht will oder irgendwelche anderen Gründe, warum ihr sagt, einmal machen wir so, einmal machen wir so?
Genau, ist eine Legal-Entscheidung, dass wir gesagt haben, jemand, der ein Heimkinosystem gekauft hat, würde jetzt nicht erwarten, dass er dann Werbung für Kopfhörer bekommt, weil die per se nicht immer mit dem Heimkinosystem gebundelt werden können. Und wir beschränken uns wirklich auf Produkte, die mit dem eigentlich gekauften Produkt genutzt werden können.
Also ihr seid dran an dem Thema, wie können wir Cross-Selling betreiben nach dem Kauf? Was ist da ein guter Zeitraum, wo ihr sagt, na so und so lange warten wir? Gibt es dann sofort was oder wartet ihr noch ein bisschen?
Also wir haben eine Strecke, weil wir es einfach auch technisch noch nicht geschafft haben, wenn jetzt jemand gekauft hat und wir wissen, dass es zu diesem Produkt ein Zubehör gibt, dass wir es dann rausschicken und sagen, hier kauft ihr doch noch das Zubehör dazu, wobei wir hier gehen nicht auf UWG, sondern wirklich auf Opt-in. Ansonsten sind diese UWG-Mailings sind wirklich Entscheidungen pro Produkt. Aktuell haben wir eine Strecke zu dem angesprochenen Bluetooth-Kopfhörer, die Tasche.
Jetzt verstehe ich das. Entschuldigung, das war ein Missverständnis. Ihr habt bestimmte Bluetooth-Kopfhörer und zu denen habt ihr die Strecke. Zu meiner Anlage habt ihr gar keine Strecke.
Genau, es gibt nur zu ausgewählten Produkten wirklich eine Strecke. Home Cinemas Systeme eine Strecke, um zum Beispiel die Soundbar noch Surround, also richtig Surround-fähig zu machen, indem man Rear Speakers hat. Oder es gibt zu einem Heimkinosystem auch noch dann die Empfehlung, sogenannte Atmos-Lautsprecher zu haben, damit man den Sound eben noch von oben hat. Aber hier entscheiden wir wirklich pro Produkt, wie die Strecke aussieht. Das heißt also, ne, bei 300 Produkten das dauert natürlich ein bisschen, bis wir dann da auch die Strecken aufgesetzt haben. Das ist noch ein manueller Prozess, zu sagen, welches Produkt bieten wir bei dem gekauften Produkt an.
Wie sieht es aktuell aus mit der Unterstützung Wie ist denn das bei, ihr seid bei SAP beziehungsweise bei Emasys. Mhm. Das heißt also, welche Möglichkeiten habt ihr da schon mit KI zu arbeiten, mit KI-Assistenten, die euch bei der Erstellung von Automation-E-Mails unterstützen, einfach damit man skalieren kann, damit man eben nicht diesen Bottleneck hat, manuelle Arbeit. Seid ihr an dem Thema dran? Beschäftigt ihr euch mit dem Thema? Also wie kann ich die personalisierten E-Mails einfach explodieren lassen, noch personalisierter, noch mehr, und indem ich aus dem Bottleneck rauskomme, dass man alles manuell machen muss?
Genau, es gibt Features in Emasys, die vor kurzem gelauncht wurden, und wir sind gerade im Prozess mit der IT, diese zu überprüfen, um eben halt auch zu schauen, ob die Sicherheitsstandards gewährleistet sind, aber da ist die Prüfung quasi noch nicht abgeschlossen. Wenn die aber abgeschlossen ist, lassen wir die Features freischalten und werden sie auch in Tests einbeziehen.
Okay, dann ich muss mal gerade gucken, weil ich noch alles verzettelt habe, ich muss mal langsam durchkommen hier. Reaktivierungs-E-Mails sind ja immer ganz schön, also irgendjemand war mal aktiv und war mal mit drin. Was ist denn Reaktivierung bei euch, weil die Zyklen sind ja relativ lang?
Wir haben eine Reaktivierungsstrecke, momentan auch noch recht komplex mit einem Fragebogen. Da sind wir auch dran, das zu vereinfachen. Aber die gibt es. Die werden wir auch versuchen zu vereinfachen. Was wir nicht machen, ist, sie automatisch dann aus dem Verteiler herauszunehmen. Aber was wir machen, wir nehmen sie aus den wöchentlichen Newslettern raus und nur zu bestimmten Newslettern wieder mit rein, wo wir beispielsweise sagen, das ist jetzt ein wichtiges Thema. Beispielsweise am Dienstag hatten wir einen Produktlaunch. Bei solchen News nehmen wir die inaktiven User wieder mit rein oder bei großen Sales-Kampagnen wie dem Black Friday. Aber wir fahren halt da die Frequenz stark runter.
Und Reaktivierung wann? Also wöchentlicher Newsletter, ab wann ist inaktiv? Also wann triggert das System?
Also es ist ja so, dass der Nachkauf ungefähr nach 8 bis 9 Monaten stattfindet. Das heißt, die Reaktivierung liegt dahinter, ich glaube bei 11 Monaten, 12 Monaten ungefähr.
Okay, aber dann ist das Problem mit mir wahrscheinlich gewesen, wöchentlichen Newsletter, also so groß ist meine Begeisterung jetzt nicht, dass ich da irgendwie einen wöchentlichen Newsletter für euch brauche. Also die Relevanz eures Unternehmens für mich persönlich liegt deutlich unter der Woche, deutlich über einer Woche. Habt ihr da ein Content-Konzept für solche ab und zu mal vielleicht eine E-Mail-Käufer?
Genau, die Kunden.
Quasi?
Also die Kunden können die Frequenz einstellen im Anmeldeprozess, wie oft sie von uns quasi hören wollen. Und dieses Frequency Capping beachten wir natürlich auch und entscheiden dann quasi auch pro Newsletter, welcher wäre jetzt zum Beispiel für die, die nur einmal im Monat angeschrieben werden wollen.
Okay, das ist so eine schöne Idee. Und einmal im Monat ist die längste Frequenz, die ich habe. Also ich kann dann sagen, okay, einmal im Monat. Oder kann ich auch sagen, einmal im Quartal reicht mir auch.
Ich glaube, wir haben auch 3 Monate.
Cool, super. Das wurde mir nicht gesagt beim Auschecken. Das heißt, wenn du mir gesagt hättest, du kriegst garantiert nur alle 3 Monate eine Mail, hätte ich gesagt, her damit, das hätte ich ganz gerne. Alle 3 Monate ist für mich die richtige Frequenz, zumindest wenn ich so eine Anlage kaufe. Relevanter seid ihr einfach nicht. Ja? Das ist auch mein Credo seit 20 Jahren, E-Mail-Marketing immer wieder Relevanz, 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 und die ist natürlich individuell abhängig. Und damit sind wir beim Thema, die Newsletter zu personalisieren. Ja. Die eine Personalisierung ist, dass ihr meine Frequenz, meine benötigte Frequenz berücksichtigt. Finde ich eine ganz tolle Idee, finde ich sehr, sehr gut. Und jetzt wollt ihr aber auch noch die Inhalte personalisieren. Was macht ihr denn da?
Da bin ich ehrlich, bei den wöchentlichen Newslettern stehen wir danach am Anfang. Wir haben uns in den letzten Jahren sehr stark auf die Trigger-Mails konzentriert, um uns eben halt auch ein Stück weit unabhängiger von den Ad-Hoc-Mails machen zu können. Das war der Fokus in den letzten Jahren. Und der nächste Schritt wird auf jeden Fall sein, dass wir auch in den Ad-Hoc-Mails stärker noch in die Personalisierung gehen. Wir arbeiten stark auch oder vermehrt auch mit Rekos. Das heißt, wir suchen die Produkte nicht mehr manuell raus, außer wir möchten sie gesondert bewerben. Aber es gibt mittlerweile auch wirklich Mailings, die vom Deal of the Month sprechen beispielsweise und dann per Reko die Produkte anzeigen, die für den Nutzer relevant sind.
Recommendation ist ein ganz wichtiger Punkt, die richtigen Empfehlungen. Welches System setzt ihr ein? Wie weit ist KI-Einsatz oder generative KI? Dabei spielt das dabei schon eine Rolle, weil da könnt ihr natürlich oder da wird in Zukunft sehr, sehr viel rausgeholt werden aus den Daten, die vorhanden sind.
Definitiv. Wir nutzen für die Personalisierung und damit auch für die Rekos Dynamic Yield, sowohl im Webshop als auch in den E-Mails.
Was benutzt ihr? Das habe ich jetzt akustisch.
Dynamic Yield.
Okay, ja. Und Dynamic Yield nutzt auch die Daten aus meinem, was weiß ich, welchen Webbrowser ich benutze und solche schrägen Sachen, also die Analytics-Daten?
Die werden die nutzen, ja.
Okay, gut. Wie seid ihr da zufrieden mit den Empfehlungen und wie weit wisst ihr, dass KI da schon zum Einsatz kommt?
Wir sind zufrieden. Wir wissen natürlich auch, dass wir durch gewisse Einstellungsmöglichkeiten da auch noch Einfluss nehmen können. Gerade so bei Black Friday, wo dann saisonale Produkte entscheidend sind. Ich meine, wir verkaufen jetzt nicht den Pullover mit dem Christmas-Motiv drauf. Aber gerade in so einer Black Friday-Phase zeichnen sich ja auch ab, welche Produkte besonders gut funktionieren. Und dann nutzen wir natürlich auch diesen Seasonal-Effekt und nutzen den auch. Genau.
Also jetzt sind diese Maschinen natürlich ziemliche Blackboxes. Das heißt, ich habe gerade KI gesagt, die rechnen jetzt irgendwas und keiner blickt's. Was machen die eigentlich? Habt ihr zur Kontrolle irgendwelche Personas, die ihr definiert, wo ihr sagt, okay, das sind unsere drei Hauptprofile und mit diesen Profilen sind wir auch im E-Mail-Verteiler und sehen dann, was diese Maschinen da machen und was die treiben, indem man mal in die eigene Inbox reinschaut?
Also wir haben natürlich Personas, wenn es um die Produktentwicklung geht. Ich bin ehrlich, dass wir beim E-Mail-Marketing uns momentan sehr stark fokussieren auf das Verhalten des Nutzers, sprich also, wofür interessiert er sich? Sind es eher die Kopfhörer, sind eher die Bluetooth-Speaker? Wir nutzen jetzt nicht Personas im Sinne von männlich, weiblich. Da konzentrieren wir uns momentan sehr stark noch auf das Verhalten des Nutzers.
Ja klar, natürlich. Ist ja auch sinnvoll, wenn man das Verhalten des Nutzers da eben einbaut. Aber wie kriegt ihr Feedback? Also muss ich dann erst so ein Ding abonnieren oder bist du selbst in einem eigenen Verteiler drin, dass du mal siehst, mit was nerven wir eigentlich diese Menschen da draußen?
Genau, wir haben also alle unseren Newsletter abonniert und kriegen auch intern oft die Frage, warum ist denn dieses Produkt hier in meinem Newsletter. Das ist doch gar nicht unser Topseller. Aber wenn man dann natürlich fragt, den Kollegen, wo er denn unterwegs war im Webshop, dann stellt sich heraus, dass er eben halt auch mal auf einen Nicht-Topseller unterwegs war. Und dann natürlich ist klar, warum er das im Newsletter sieht.
Genau, und da nutzt ihr auch die Sachen, die Informationen auf der Website. Das heißt also, wie meine Journey auf der Website war, wenn ich sie besucht habe und für was ich mich da interessiere. Welche Personas habt ihr intern so definiert oder was sind die drei wichtigsten Personas, die Teufelkunden sind oder begeisterte Teufelkunden sind?
Also wir nutzen verschiedene. Das Home-Cinema
schon genannt, irgendwie so begeisterte Freaks, die also die ganze Wohnung voller Lautsprecher haben.
Genau, es sind vor allem so Unterschiede, ob männlich, weiblich weniger, aber halt eher ist es jemand, der Urbanist ist, der eher in der Stadt lebt oder eher der ländliche Typ, extrovertiert, introvertiert, solche Charaktere werden dann herangezogen, die dann auch stark bei der Produktentwicklung Einfluss nehmen.
Ja, das interessiert mich jetzt wirklich. Also ich bin dann sozusagen das Landei hier in Waghäusel und du bist die Urbanistin. Was ist der Unterschied für euch jetzt zwischen diesen zwei Personas? Das finde ich eine interessante Definition.
Ich glaube auch, also schon allein zum Beispiel die Farbauswahl von bestimmten Produkten bei einem Kopfhörer spielt, oder da spielt schon das Persona auch eine Rolle, zu sagen, wird es für diesen Kopfhörer Farbvarianten geben, vielleicht auch mal ein Metallic Blau oder ein Rot, oder halten wir uns vielleicht eher an die klassischen Farben Schwarz-Weiß?
Gut, also ich als Landei, ich krieg dann eher die Klassik, weil wir sind hier sehr, sehr konservativ und das ist was ganz anderes als Berlin-Kreuzberg. Ihr habt dynamische Segmente, um Inhalte auszuspielen. Und welche dynamischen, was heißt dynamische Segmente bei euch? Also wie dynamisch sind die und wie schnell ändert ihr die dann auch? Kriege ich meinen Stempel aufgedrückt und den auf ewig oder wann ändert der sich?
Oh, also wir haben... Wenn jetzt
ein Kino interessiert oder Kopfhörerkäufer und du hast das erkannt, dass ich das bin, wann reicht das auch mal?
Von der Datenerhebung ist es, glaube ich, so, dass die drei häufigsten Kategorien erfasst werden und in diese Kategorie fällt man dann rein, die natürlich mit jedem Webshop-Besuch da auch neu evaluiert wird, je nachdem, welche Produkte man sich eben auch anschaut.
Ja, okay. Auf den Adventskalender würde ich jetzt zum Abschluss noch ganz kurz gehen, ohne eine konkrete Frage zu stellen. Aber damit seid ihr sehr zufrieden. Der ist verlängert auch in Social Web, weil die Leute das alles so wahnsinnig toll finden. Was ist das Erfolgsgeheimnis eures Adventskalenders?
Ich glaube, die Leute warten einfach darauf, dass der online geht. Ihn gibt es seit so vielen Jahren. Wir haben uns konkret darauf fokussiert, den zu machen. Das ist für uns das große Highlight im Jahr. Ich glaube, das ist auch einfach die Liebe dann zu Teufel und die Leute warten darauf.
Sehr schön, so soll das sein. Gibt es noch irgendetwas, was du dem bereits Gesagten hinzufügen möchtest, Melanie?
Ich bin froh, dass Schlagwörter wie die E-Mail ist tot nie eingetroffen ist. Ich mag den Kanal nach wie vor. Es ist immer wieder spannend zu sehen, was man noch rausholen kann. Und ich hoffe, das wird noch viele Jahre so bleiben.
Herzlichen Dank für diese abschließenden Worte und überhaupt für das ganze Interview, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, Melanie.
Sehr gerne.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.